weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann es nicht fassen, dass in 2 Wochen schon Weihnachten ist. 2 Wochen, 2 Tage, ganz genau betrachtet. Aber das zählt eigentlich nicht. 2 Wochen, ich habe noch keine Geschenke und ich würde im Prinzip beantragen, dass man nochmal so 2 Zusatzwochen einschiebt vor Weihnachten, ohne Programm, wo man das einfach mal alles in Ruhe machen kann und genießen kann. Das rast irgendwie, wenn man älter wird, vielleicht besonders, jedes Jahr schneller und man weiß gar nicht, wie man das alles hintereinander bekommen soll. Wir sind jetzt schon am 2. Advent. Es ist großartig, was hier läuft. Die Gemeinde ist geschmückt, dekoriert. Irgendwie schaffen das Leute bei dem ganzen Stress, das alles noch möglich zu machen. Wir hatten ein tolles Konzert hier vom Gospelchor. Nächste Woche gibt es das Weihnachtsmusical. Die Gemeinde geht raus in das Weihnachtsdorf, heißt es ganz genau, hier in Langenfeld. Ich war mit meiner Frau schon einmal da und ich kann euch sagen, die können es gebrauchen. Noch ein bisschen mehr Atmosphäre, ein bisschen mehr Stimmung. Das wird sehr, sehr gut tun und toll, dass auch da viele von euch dabei sind. Und wir starten jetzt auch ohne Verzug. Es hilft nichts, wir müssen weitermachen mit unserer Adventsreihe. 2. Sonntag, Jesus kommt, Adventsserie in diesem Jahr. Wir haben letzte Woche schon angefangen, Jesus kommt als einer von uns und wir sind jetzt dabei mit dem Thema heute, Jesus kommt als Hoffnung. Und ich schaue mal, ob es hier funktioniert. Jawohl, Jesus kommt als Hoffnung. Und wir haben einen Bibeltext aus dem Matthäusevangelium, die Geschichte, in der Jesus in Jerusalem auf einem Esel einreitet. In vielen Gemeinden ist das schon der Predigttext gewesen in der letzten Woche. Im offiziellen Kalender stand er letzte Woche drin. Also wenn es euch heute nicht so viel sagt mit der Predigt, ist das kein Problem. Ihr geht nach Hause, das Netz ist voll von Predigten über diesen Bibeltext. Da habt ihr noch viele, viele Alternativen oder wenn ihr nicht genug davon bekommen könnt, dann habt ihr noch vieles andere anzuhören. Wir schauen aber jetzt auf diesen Bibeltext unter diesem Gesichtspunkt, Jesus kommt als Hoffnung. Und da fangen wir vielleicht erst nochmal an, über Hoffnung ein bisschen zu reden. Wir leben ja in ziemlich schwierigen Zeiten, irgendwie könnte man sagen hoffnungslose Zeiten. Ich sage jetzt nochmal etwas, was vielleicht so mit meinem Alter, mit meiner Generation zu tun hat. Als ich Kind war und als ich langsam größer wurde, Jugendlicher, junger Erwachsener, da gab es vielleicht noch so eine Stimmung, naja, so nach und nach wird die Welt irgendwie langsam besser. Die Elterngeneration, die hatten noch den Krieg erlebt. Meine Mutter hat mir immer erzählt, was damals eine Tafel Schokolade bedeutet hat oder eine Orange. Wir hatten von allem genug. Und irgendwie dachte man, es geht so nach vorne, man hat das mit dem Kalten Krieg irgendwie mit ein bisschen Versöhnung hinbekommen. Willy Brandt hat diesen Kniefall gemacht und dann kam ja sogar später noch die Maueröffnung und der Fall des Eisernen Vorhangs. Und heute sind wir irgendwie mit dem Gefühl da, oh, das wird ja gar nicht immer besser. Und es war auch immer schon eine Illusion, denn das, was ich jetzt geschildert habe, hat ja nur meine Generation, mein Leben, meine spezifische Situation betroffen. Für ganz viele Menschen in Deutschland, aber erst recht weltweit betrachtet, war das ja schon damals überhaupt nicht so. Man konnte es irgendwie nur vergessen. Bibellesen macht realistisch. In der Bibel ist das noch nie versprochen worden, dass einfach immer alles besser wird, sondern in der Bibel wird man immer eher darauf vorbereitet, dass man sich der Tatsache stellen muss, dass in einer Welt, die die Verbindung zu Gott verloren hat, es prinzipiell auch nicht besser werden kann und dass deswegen diese Frage diejenige ist, um die sich alles dreht am Ende. Und deswegen haben Christen Hoffnung, weil sie auf Gott hoffen, nicht auf bessere Zeiten, auf die Politik oder auf ihre eigenen Möglichkeiten, sondern darauf, dass es am Ende doch Gott ist, der diese Welt nicht aufgibt und der uns in der Verbindung zu ihm etwas anderes, etwas Besseres verspricht, etwas, was über diese Welt und über unser eigenes Leben hinausreicht. Das ist Hoffnung. Und Hoffnung ist ein schwieriges Wort heute, weil das im allgemeinen Sprachgebrauch kein besonders starker Begriff mehr ist. Also wenn ich dem Doktor sage, Herr Doktor, wird die Operation denn klappen bei mir? Und der Doktor sagt, ich hoffe ja. Naja, dann gucke ich noch mal im Internet, ob es vielleicht irgendwo noch einen anderen Operateur gibt, der 3 Sterne mehr hat oder so. Ne? Also Hoffnung ist kein unendlich positiver Begriff. Er kommt ja auch fast nur noch so sprichwörtlich vor mit diesem Satz, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und das ist auch ein Problem, wenn wir jetzt als Christen über Hoffnung sprechen. Es ist ja eine der 3 großen Themen im christlichen Glauben. Glaube, Hoffnung und Liebe, das sind die 3 Dinge, die bleiben, sagt der 1. Korintherbrief. Und dann müssen wir ein etwas anderes Verständnis von Hoffnung haben, nämlich das, was die Bibel damit meint. Und vielleicht hilft es, wenn man sagt, Hoffnung ist so etwas wie Vorfreude. Hoffnung bedeutet nicht, ich hoffe auf irgendetwas Unsicheres, sondern ich freue mich auf etwas, was schon sicher ist, was gebucht ist, was kommen wird. Und ich nehme etwas von der guten Stimmung mit, die darin liegt, mich darauf freuen zu können. Meine Frau und ich, wir haben letztes Wochenende Urlaub in den Bergen gebucht für nächstes Jahr, muss man sich ja auch mal drum kümmern. Und jetzt in dieser Woche, als ich unterwegs war bei einem Termin, war in einem Gebäude ein Bild von genau dem Berg, wo wir auch hinfahren wollen. Und ich guckte so da drauf und ich merkte, wie in mir so eine Vorfreude aufkam. Ich habe sofort geknipst und Deborah geschickt. Da springt was über von der Freude, wenn man weiß, da kommt etwas. Und das ist mit Hoffnung gemeint im Neuen Testament, in der Bibel, dass diese Vorfreude mein Leben prägen kann. Und dass das auch zum einen meinem ganzen Leben und auch der Art, wie ich Christ bin, eine positive Gefühlsnote gibt. Dass das nicht so eine traurige Veranstaltung ist bei allen Schwierigkeiten, weil ich im Kern mich auf etwas freue, auf das, was Gott für mich hat, nach meinem Leben und was er auch für diese Welt hat. Das ist Vorfreude und das ermöglicht es auch, zu handeln. Manche Menschen denken, naja, wenn man sich einfach auf den Himmel freut, dann legt man ja hier die Hände in den Schoß. Das ist ganz falsch. Erst dadurch, dass man weiß, dass es diese Zukunft gibt, für die nicht ich einstehe, für die Gott einsteht, kommt man überhaupt zu der Haltung und zu der Stimmung, in der man sagen kann, okay, dann kann ich auch was machen, dann will ich auch was machen, dann ist das auch nicht umsonst, auch wenn es scheinbar umsonst ist, weil ich es mache mit Blick auf das, was am Ende Gott tun wird und davon schon ein Stück hereinhole in meine Gegenwart, in meine Welt. Das ist christliche Hoffnung. Und die Geschichte, die wir jetzt gleich lesen werden, wollen wir also mit der Brille Hoffnung lesen. Ist eine kleine Herausforderung, weil das Wort Hoffnung überhaupt nicht vorkommt in dieser Geschichte. Aber wir sind ja immer dankbar, wenn die Gemeindeleitung uns auch Herausforderungen gibt. Und es ist auch richtig, dass es so ist, denn die Geschichte ist trotzdem eine Hoffnungsgeschichte. Und eine letzte Vorbemerkung. Die Geschichte, die wir jetzt lesen, in der Jesus auf diesem Esel einreitet nach Jerusalem und die Menschen die Zweige schwenken und alle begeistert sind und ihre Kleider ausbreiten, kennt ja fast jedes Kind. Diese Geschichte verbindet auf ganz merkwürdige Weise die Adventszeit und die Osterzeit. Als ich das gesehen habe, dass ich darüber sprechen darf, habe ich erst mal gedacht, komisch, hätte ich jetzt eigentlich gedacht, reden wir doch vor Ostern drüber, am Palmsonntag. Das stimmt auch, da wird in der Regel darüber geredet. Aber die Geschichte gehört auch in die Adventszeit. Das ist eine Brückengeschichte. Und vielleicht werden wir im Laufe der Zeit jetzt entdecken, warum das ist und was das auch bedeutet, dass diese Geschichte gerade auch diese beiden Themen miteinander verbindet, die Passionszeit und die Adventszeit. Jetzt kommt aber erstmal die Geschichte. Wir lesen sie aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 21. Als sie, das ist Jesus und alle, die mit ihm unterwegs sind, seine Freunde, seine Jünger, viele andere Menschen, nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren und in die Nähe von Bethphage am Ölberg kamen, schickte Jesus 2 Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung: geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Gleich beim Ortseingang werdet ihr eine Eselin finden, die angebunden ist, und bei ihr ein Fohlen. Bindet sie beide los und führt sie zu mir. Und sollte jemand etwas zu euch sagen, dann antwortet, der Herr braucht die Tiere, dann wird man sie sofort mit euch gehen lassen. Ganz kleine Zwischenbemerkung. Wenn du als Christ versuchst, auf die Impulse zu reagieren, die Gott dir gibt, kann es sein, dass du manchmal ziemlich merkwürdige Dinge tun musst. Wie hier diese beiden Jünger. Das ist ja schon eine ziemlich steile Aktion. Einfach mal ins nächste Dorf gehen, da stehen zwei Esel, die binden wir jetzt einfach mal los, die nehmen wir mit. Warum? Naja, wir brauchen die halt. Ne? Ich übernehme keine Verantwortung für all die verrückten Dinge, die ihr jetzt in der nächsten Woche tun werdet. Aber manchmal ist es auch gut, auf das zu reagieren, was Gott mir sagt, auf den Eindruck, den ich habe, oder auf das, wo ich weiß, das wäre jetzt eigentlich richtig, auch wenn es ziemlich merkwürdig ist. Die beiden haben das hier jedenfalls gemacht und wir gehen weiter mit dem nächsten Vers. Hier wird es jetzt erklärt, das geschah, weil sich erfüllen sollte, was durch den Propheten vorausgesagt worden war. Jetzt kommt ein Bibelvers aus dem Alten Testament. Sagt der Tochter Zion, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig, er reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg und führten alles so aus, wie es Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Mäntel über die Tiere und Jesus setzte sich darauf. Scharen von Menschen breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus, andere hieben Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen, Hosianna, dem Sohne Davids, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, Hosianna in der Höhe. Auch das ist ein Zitat aus einem Psalm aus dem Alten Testament. So zog Jesus in Jerusalem ein, die ganze Stadt geriet in Aufregung und alle fragten, wer ist dieser Mann? Die Menge, die Jesus begleitete, antwortete, das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Von unten, von Galiläa, von Jericho, geht es hinauf nach Jerusalem. Und es ist ein Weg hinauf, der für Jesus bedeutet, es ist der Weg hinauf ans Kreuz. An den Punkt, wo er für alle Menschen leidet und stirbt, wo er alle Schuld der Welt auf sich nimmt. Auf diesem Weg ist Jesus hier. Und auf dem Weg erleben Menschen, was sich ändert, wenn sie in Verbindung mit Jesus kommen. In Jericho waren es zwei Blinde, die Jesus sehend gemacht hat. Und auch die sind dabei, auch die gehören zu denen, wo es am Anfang heißt, als sie sich Jerusalem näherten. Und jetzt tut Jesus etwas ganz Eigenartiges. Er bittet seine Jünger, diese Eselin und ihr Fohlen zu organisieren. Und dann lässt er sich auf dieses Tier setzen. Es wird gar nicht so ganz klar, worauf er denn jetzt genau geritten hat. Aber jedenfalls, er reitet ein und die Menschen legen ihre Kleider aus, schwenken die Zweige und rufen dieses Wort Hosianna. Und was hier passiert ist, dass in einer ganz großen Geste Jesus als König nach Jerusalem einreitet und ihm auch so gehuldigt wird. Und das verbindet vielleicht schon im ganz Grundsätzlichen diese Passionsgeschichte mit der Adventszeit, weil es in beiden Geschichten darum geht, dass ganz am Anfang eine Situation da ist, wo Gott einfach mal zeigt, wie es richtig sein müsste. Ganz am Anfang im Matthäusevangelium, in der Weihnachtsgeschichte des Matthäusevangeliums, sorgt Gott dafür, dass als sein Sohn geboren wird, arm unter einfachen Umständen, die drei Sterndeuter oder Könige kommen und dass sie ihm so huldigen, wie man einem neugeborenen König huldigt. Da ist für einen kleinen Moment alles in Ordnung, bevor es dann wieder losgeht mit Herodes, Verfolgung, allem Schrecklichen. Aber für einen kleinen Moment zeigt Gott, wie es eigentlich sein müsste. Und das ist hier ganz genauso. Hier ist es Jesus selbst, der die Initiative hat und er zieht so in Jerusalem ein, wie es eigentlich sein müsste. Er ist der verheißene König und er wird von den Menschen so begrüßt, wie das gedacht war und wie es auch das Alte Testament schon vorgegeben hat. Und da ist alles in Ordnung. Manche sagen ja, und viele von euch kennen auch diese Auslegung, na ja, gut, die haben da gejubelt, aber ein paar Tage später haben sie alle geschrien, kreuzige ihn. Das kann man so sehen, man muss es aber nicht so sehen, weil ihr hier am Ende gelesen habt, dass das eigentlich zwei Gruppen von Menschen waren. Die, die mit Jesus in die Stadt gekommen sind, die haben hier gejubelt. Und die Menschen in der Stadt fragen, wer ist das eigentlich? Und die ganze Stadt gerät in Aufregung und fragt, wer ist dieser Mann? Also es ist eigentlich alles in Ordnung. Und es ist das Gleiche, was hier passiert. Die ganze Stadt gerät in Aufregung, wie es auch am Anfang war, als die drei Sterndeuter kamen nach Jerusalem und fragten, wir haben den Stern gesehen, wo ist der neugeborene König, auf den das hindeutet? Und da heißt es, da geriet Herodes in Aufregung und ganz Jerusalem mit ihm. Es ist genau die gleiche Situation. Ganz viel, was hier ähnlich ist. Ja, ich habe drei Gedanken, die auf drei Fragen antworten zum Thema Hoffnung. Auf wen setze ich meine Hoffnung? Wie funktioniert diese Hoffnung? Was wirkt an dieser Hoffnung? Und die dritte Frage, was heißt es vielleicht auch ganz praktisch für mich in meinem Leben? Und wir fangen mit dieser ersten Frage an. Auf wen setze ich? Und damit sind wir natürlich nochmal bei diesem König. Das Wort König habt ihr auch nicht gelesen in dieser Geschichte. Das kommt auch nicht vor, aber die Menschen sagen, das ist der Sohn Davids. Und David war der große König Israels, der Gott am besten gefallen hatte von allen Königinnen und Königen und der dem Gott versprochen hatte, ein Sohn von dir wird eines Tages wieder auf diesem Königsthron sitzen. Und deswegen bedeutete für die Menschen Sohn Davids damit damals nichts anderes als der so lange versprochene König, der uns alle aus dem Elend reißt. Und genau das Gleiche haben auch die Sterndeuter gesagt, als sie damals nach Jerusalem kamen. Wo ist der König der Juden, der geboren werden soll? Denn wir haben seinen Stern gesehen. Die Leute hofften darauf, dass ein König sie aus ihrem Elend reißt. Und dieser Wunsch nach dem starken Mann, nach der starken Person, sagen wir jetzt heute mal gendergerecht, ist ja bis heute lebendig. Und wenn man sich umguckt in der Welt, ist das Modell auch weiterhin sehr populär. Und es gibt diese starken Männer, die wir überwiegend jetzt nicht so mögen, denen aber viel Zustimmung zufließt. Ich nenne jetzt mal keine Beispiele von großen Ländern. Habt ihr alle selbst vor Augen? Und da liegt ja auch irgendwie so eine Versuchung drin. Demokratie, Mitbestimmung, alle reden immer mit, das ist anstrengend. Irgendwie ist das vielleicht auch gottlos, weil dann können ja auch gottlose Dinge gesagt werden. Und ich habe auch schon von Christen den Gedanken gehört, naja, ist das nicht eigentlich so, dass es Gott im Grunde ja besser findet, wenn ein Mensch regiert, der dann natürlich idealerweise auch sehr fromm sein sollte. Und so inszenieren sich ja auch einige dieser starken Männer ganz bewusst. Und ich glaube, es ist gut, sich nochmal klarzumachen, auch wenn wir jetzt hier über eine Königsgeschichte reden, Gott hält von dieser Idee im Grunde gar nichts. Und als damals das Volk Israel, ein Stammesvolk, das von Ältesten im Wesentlichen regiert wurde, so ähnlich wie es in dieser Gemeinde ja auch guter Brauch ist, auf den Gedanken kam, wir wollen jetzt auch einen König haben, wie die Völker um uns herum. Und diesen Gedanken herantrug an den Propheten Samuel, da sprach Samuel mit Gott darüber und Gott fand die Idee ganz, ganz schlecht. Und er ließ Samuel dem Volk alles aufzählen, was die Folge sein wird, wenn sie sich auf so eine Regierungsform einlassen und was das für an Ausbeutung bedeutet, an sinnlosen Kriegen, in die sie verwickelt werden würden und dass sie am Ende komplett von der richtigen Spur abkommen würden. Genauso ist es auch gekommen und die Leute haben zu Samuel gesagt, Samuel, du hast immer recht, alles, was du gesagt hast, stimmt, aber wir möchten trotzdem diesen König jetzt haben. Und dann haben sie ihn auch bekommen. Und es war von Anfang an nicht Gottes Idee. Und Gott sagt damals zu Samuel, Samuel, nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen. Weil es am Ende um die Frage geht, auf wen setze ich meine Hoffnung? Setze ich sie auf einen Menschen oder setze ich sie auf Gott? Und in dieser Frage hat das Volk Israel sich damals entschieden. Und Jesus hat seinen Jüngern immer gesagt, wie es bei ihnen sein sollte und wie sie diese Fragen in ihrer Gemeinschaft beantworten sollte. Ich habe euch das, glaube ich, auch hier auf Folien geschrieben, weil ich dachte, das lohnt sich, sich das einfach mal anzuhören. Lukas Evangelium, Kapitel 22, da sagte Jesus zu ihnen, also zu seinen Jüngern, die sich auch über die Frage Gedanken gemacht hatten, wie sie denn die Hierarchie am besten organisieren könnten in der Organisation, die sie jetzt gründen. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, die Könige führen sich als Herren über ihre Völker auf. Und jetzt sehr schön, die Mächtigen lassen sich Wohltäter nennen. In einer anderen Übersetzung heißt es, die, die Gewalt über sie ausüben, lassen sich dafür noch als Wohltäter preisen. Das ist eine ganz einfache Beobachtung, die bis heute gilt. Und jetzt sagt Jesus, bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil, der Größte unter euch soll sich auf eine Stufe stellen mit dem Geringsten. Und wer in führender Stellung ist, soll sein wie der, der dient. Wer ist denn höher gestellt, der am Tisch sitzt oder der, der ihn bedient? Der am Tisch sitzt, nicht wahr? Ich aber bin unter euch als der, der dient. Solche Verse gibt es in allen Evangelien, nicht im Johannesevangelium, aber da macht es Jesus am Ende vor, in dieser berühmten Szene der Fußwaschung, genau das, was hier in Vers 27 gesagt wird. Matthäus Evangelium, jetzt sind wir in unserem Evangelium, Kapitel 18. In jener Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist eigentlich der Größte im Himmelreich? Jesus rief ein Kind, stellte es in ihre Mitte und sagte, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Darum, wer sich selbst erniedrigt und wie dieses Kind wird der Größte im Reich der Himmel. Und ich glaube, ich habe noch einen ganz schönen Vers für euch. Genau, auch wieder Matthäus Evangelium, diesmal Kapitel 23. Ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn nur einer ist euer Meister und ihr alle seid Brüder. Ihr sollt auch niemand hier auf der Erde Vater nennen, denn nur einer ist euer Vater, der Vater im Himmel. Ihr sollt euch auch nicht Lehrer nennen lassen, denn nur einer ist euer Lehrer, Christus. Der Größte unter euch soll euer Diener sein. Das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Hier geht es nicht darum, dass man nicht mal zu jemandem sagen kann, du bist für mich wie ein geistlicher Vater oder jemand ist ein Lehrer. Das finden wir auch an anderen Stellen im Neuen Testament. Wir verstehen, es geht hier um die Frage, was bedeutet Hierarchie und derjenige, der dient, der leitet, tritt eine Stufe nach unten und nicht nach oben. Das ist die Vision von Gemeinschaft, die Jesus hier seinen Jüngern zeigt. Und wir gehen jetzt nochmal zurück auf die Folie. Und deswegen kommt jetzt dieser König Jesus ins Spiel. Und was damit nicht passiert, ist, dass Gott jetzt einfach den Ultrakönig bringt, sondern dass Gott dieses ganze Thema aufnimmt und auf seine Weise auflöst. Indem er nicht einfach den Rückwärtsgang in der Geschichte einlegt, sondern sagt, jetzt zeige ich euch mal meinen König. Das findet ihr ganz oft in der Geschichte Gottes mit den Menschen. Gott ist nicht so der Gott, der, wenn Menschen etwas kaputt machen, einfach sagt, okay, jetzt bauen wir das 1:1 wieder so auf, wie es war. Also könnt ihr ganz leicht daran erkennen, dass niemand in der Bibel im Neuen Testament sagt, am Ende, wenn alles gut ist, sitzen wir wieder im Paradies, streicheln nackt die Löwen und laufen um den Baum herum. Nein, das ist nicht die christliche Zukunftsversion, die gezeigt wird. Wenn wir als Menschen etwas kaputt machen, dann baut Gott das nicht einfach wieder auf und wir gehen zurück in die Vergangenheit, sondern er sagt, ich gehe mit euch in eine Zukunft, in der eure Fehler, euer Versagen schon eingepreist ist, umgewandelt ist. Und das hat natürlich auch eine ganz große Bedeutung für mein Leben, für das Leben von Menschen, weil wir ja ständig in unserem Leben so viel kaputt machen, auch Dinge nicht mehr rückgängig machen können. Und Gott nicht der Gott ist, der sagt, okay, wir müssen das jetzt wieder alles zurückdrehen, sondern ich gehe mit dir, wenn du dich auf mich einlässt, in eine neue Zukunft, in der es auf einer sogar höheren Stufe nochmal das zu erleben gibt, was mein Plan mit deinem Leben immer schon gewesen ist. Und das kann man an vielen Beispielen durchdeklinieren. Ich nenne euch noch eins, die Stadt. Die Stadt ist keine Erfindung Gottes gewesen. Wenn ihr das im ersten Buch Mose lest, Gott hatte gesagt, verteilt euch mal schön über die Erde. Landleben ist vielleicht am Ende gesünder und friedlicher, aber die Menschen haben genau das Gegenteil gemacht. Sie haben sich zusammengeballt, da gibt es diese berühmte Stadt Babylon mit dem Turm. Und dann ist es in der Geschichte so, dass Gott sozusagen sagt, okay, wisst ihr was, jetzt zeige ich euch mal meine Stadt. Und dann kommt der Gedanke von Jerusalem auf, der sich durch die ganze Bibel zieht, bis in die Offenbarung, das neue Jerusalem, das himmlische Jerusalem. Und Gott liebt die Städte, auch heute die großen Städte, die Megacities, die etwas kleineren Megacities wie Langenfeld auch. Und das ist das Tolle, dass Gott immer da, wo wir Dinge vielleicht kaputt machen durch unseren Eigensinn und durch unser Herausfallen aus der Beziehung zu ihm, das verändern möchte. Und so ist es auch mit dem König. Und in Jesus kommt Gott selbst als König. Da wird es wieder zurückgeführt. Da kommt nicht einfach ein weiterer König, sondern in Jesus sagt Gott, jetzt zeige ich euch meinen König. Und das bin ich selbst als Mensch, als derjenige, der tatsächlich auf die tiefste Stufe gegangen ist und deswegen die Kraft hat, das zu befreien, was ihr zerstört habt. Ein letzter Vers zu diesem Thema, dann bin ich auch damit durch. Ich finde es aber einfach sehr wichtig und sehr schön. Wenn wir jetzt die Heilsgeschichte einmal ganz durchgehen, wie Gott sich das Thema mit der Herrschaft vorstellt, ja, dann ist Jesus hier der König, der nach Jerusalem einreitet, der König in diesem Königreich der Himmel. Aber in 1. Korinther 15, wo der Apostel Paulus von der Auferstehung her die ganze Heilsgeschichte einmal erzählt, da sagt Paulus, was ganz am Ende stehen wird. In 1. Korinther 15, Vers 24, das habe ich jetzt leider nicht auf der Folie, das lese ich aber vor. Dann das Ende, wenn er, also Jesus, das Königreich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. Und dann in Vers 28, damit Gott alles in allem ist. Also hier wird die Perspektive aufgezeigt, dass auch am Schluss das Ganze sich wieder umwandelt und übergeht in diesen Zustand, wo es gar keine Herrschaft und gar keine Gewalt mehr gibt, sondern wo einfach Gott alles in allem ist. Und in der Gemeinde, in dem, was wir mit Gott erleben, darf sich das heute schon zum Teil verwirklichen. Und das ist das, was christliche Hoffnung und Vorfreude bedeutet. Jesus kommt hier als der ganz andere König, der diese Geschichte zu Ende erzählt, zu Ende bringt. Und die Frage bleibt, auf wen setze ich meine Hoffnung? Vielleicht nicht auf den starken Mann, da sind die meisten hier sicher auch nicht so in der Versuchung. Wir sind ja auch gar nicht so politische Menschen vielleicht. Aber auf wen setzt du deine Hoffnung? Auf deinen Mann, auf deine Frau, auf die Partnerin, auf den Partner, der nicht da ist, der irgendwann kommen soll, auf die Kinder, die das besser und schöner machen können, was mir nicht so geglückt ist. Am Ende lädt uns diese Geschichte ein, unsere Hoffnungen und unsere Erwartungen an den zu richten, der sie wirklich erfüllen kann. Und das ist Jesus Christus. Jetzt müssen wir natürlich noch über den Esel sprechen. Wir bleiben aber bei der Hoffnung. Wir haben gefragt, auf wen setze ich meine Hoffnung? Und jetzt wollen wir nochmal fragen, wie funktioniert das denn? Wie wirkt das denn? Und da hilft uns vielleicht dieser Esel. Das ist auch eine Brücke natürlich zwischen dieser Geschichte, die ja eigentlich eine Passionsgeschichte ist, vor der Kreuzigung, und der Weihnachtsgeschichte. Denn in die Weihnachtsgeschichte gehört der Esel ja unverbrüchlich rein. Such den Esel, habe ich hier aufgeschrieben. Verrückterweise ist es nur eine Pseudobrücke, weil in den biblischen Weihnachtsgeschichten der Esel ja gar nicht vorkommt. Es ist aber so fest in unseren Köpfen, dass ich selber sicherheitshalber nochmal nachgelesen habe, weil ich dachte, okay, dass er im Stall nicht steht, das weiß ich. Ich habe aber extra nochmal geguckt, ob nicht doch Josef, als er dann mit Maria nach Ägypten fliehen muss, ob nicht da nicht wenigstens steht, dass er sie auf einen Esel gesetzt hat. Aber auch das steht da nicht. Also in der Weihnachtsgeschichte gibt es einfach leider keinen Esel. Es gibt aber eine Stelle im Jesaja, ganz am Anfang, Jesaja 1, ein prophetisches Wort, wo es heißt, ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Futterkrippe seines Herrn, aber mein Volk kennt mich nicht. Und das ist die Begründung dafür, warum schon von Anfang an Ochs und Esel mit in den Stall immer eingezeichnet wurden. Und irgendwie ist er dann doch ein Teil der Weihnachtsgeschichte. Esel sind sehr, sehr interessante Tiere, wahrscheinlich auch biologisch, da kann ich wenig zu beitragen, aber auch biblisch, und man könnte auch eine ganze Eselspredigt halten, weil es an vielen Stellen in der Bibel tatsächlich um Esel geht. Und Esel sind häufig Tiere, die so symbolisch zeigen, was eigentlich von Menschen zu erwarten gewesen wäre. Das ist ja schon in Jesaja 1 so. Der Esel kennt seinen Herrn, aber mein Volk kennt mich nicht. Das zeigt eigentlich, der Esel weiß es, der Mensch weiß es nicht. Viele kennen in der alten Geschichte, auch im Alten Testament, diese lustige Geschichte von Biliam, von dem Propheten, der auf dem Esel sitzt. Der Engel stellt sich in den Weg, der Esel sieht den Engel, der Prophet sieht den Engel nicht. Und am Ende muss der Esel durch ein Wunder sprechen können, damit Biliam das auch erfährt. Also irgendwie auch ein Ersatztier, ein Tier, das zeigt, was von Menschen zu erwarten wäre. Und so reitet hier auch Jesus auf einem Esel. Eine kleine Nebenbemerkung: Esel sind auch aus meiner Sicht die am besten gegenderten Tiere in der Bibel. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Es ist hier kein Esel in Matthäus 21, es ist eine Eselin. Ja, das ist sehr wichtig. Und als der König Saul, der erste König, der Mann nach dem Herzen des Volkes, ausgewählt wird, da ist er unterwegs und er sucht die Eselinnen seines Vaters. Es wird uns extra mitgeteilt, dass es Eselinnen sind. Und das findet ihr an ganz vielen Stellen in der Bibel. Und es ist auch hier kein Zufall, dass es eine Eselin ist. Erstens hätte sie sonst kein Fohlen. Das ist schon mal der Beweis, dass die Jünger sich nicht vertan haben. Aber es ist auch deswegen wichtig, weil das hier ein Rückbezug ist auf Königskrönungen im Alten Testament. Es gibt diese Prophezeiung im Buch Sacharja, die habe ich, glaube ich, auch hier für euch auf einer Folie. Freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion, euer König kommt zu euch, er ist gerecht und bringt euch Rettung. Er kommt nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja, auf dem Fohlen einer Eselin. Und ihr merkt, wie das hier in Matthäus 21 1:1 nachgebaut wird, mit der Eselin und mit dem Fohlen der Eselin. Und in beiden Stellen weiß man nicht genau, worauf denn der König jetzt sitzt. Aber wichtiger ist vielleicht noch, dass auch der König David, dieser große König, als er seinen ersten Sohn zu seinem Nachfolger machte, dafür sorgte, dass seine Leute diesen Sohn Salomo bei der Krönung auf eine Eselin setzten und ihn so reiten ließen. Das war schon immer das Zeichen der Königswürde und der Königskrönung. Ganz genau betrachtet war das vielleicht damals ein Maulesel, noch ein bisschen stattlicher als ein einfacher Esel, aber so genau wollen wir es jetzt mal nicht nehmen. Entscheidend ist hier der Gedanke, und das haben wir ja gerade in Sacharja 9 schon gelesen, es ist ein sanftmütiger König. Es gehörte schon immer auch zu diesem Königsidealbild, das auch im Alten Testament gezeichnet wird. Und hier macht Jesus deutlich, genau dieser König bin ich. Kein Gewaltherrscher, kein Aufräumer, Abräumer, sondern einer, der diese königliche Beziehung zwischen Gott und Menschen wieder in Ordnung bringen möchte. Dafür bin ich gekommen und das ist die Art, wie ich wirke und wie ich Dinge verändere. Und häufig denken wir, naja, was kann man schon damit bewirken mit solchen Maßnahmen, Sanftheit, Geduld, Vergebung, Gnade. Was ändert das am Letzten? Muss man nicht irgendwann auch mal durchgreifen? Und es geht bis in die Frage hinein, was mich am Ende zu dem Menschen macht, den Gott annehmen kann. Reicht das wirklich, wenn ich mich nur auf die Gnade Gottes verlasse? Muss nicht auch irgendwo doch klargestellt werden, ein paar Regeln musst du schon einhalten, sonst wird das nichts werden mit dir. Und ich glaube, jeder, der mit Gott unterwegs ist und auch die ganze christliche Theologie, kennt diesen Zwiespalt und diese Auseinandersetzung. Und ich würde jetzt heute einfach mal sagen, Jesus setzt hier ganz auf dieses Modell der Gnade und der Veränderung, die ohne Gewalt und ohne Regeln von innen kommen kann. Diejenigen, die das hier ausgedacht haben, haben uns noch diesen Vers aus dem Matthäus-Evangelium in dem Zusammenhang ans Herz gelegt. Da wird über Jesus gesagt, so erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt worden war. Seht, das ist mein Diener, den ich erwählt habe, den ich liebe und an dem ich Freude habe. Ich will meinen Geist auf ihn legen, und er wird den Völkern das Recht verkünden. Er wird nicht streiten und lärmen. Er wird nicht wie ein Marktschreier auf den Straßen zu hören sein. Und jetzt ganz wichtig, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Dort wird er nicht auslöschen. So wird er schließlich dem Recht zum Sieg verhelfen. Und auf seinen Namen werden die Völker ihre Hoffnung setzen. Die Hoffnung, die ich haben kann für mich, ist nicht die, dass ich es irgendwann doch mal selber schaffe und all die guten Regeln, die die Bibel mir gibt, einhalten kann. Die Hoffnung, die ich haben kann, ist die, dass Gott mir in seiner Gnade immer wieder die Tür aufmacht und dass mich das verändert, dass Gott das, was geknickt ist, nicht noch zerbrechen wird und das, was vielleicht nur noch glimmt, nicht auslöschen will in meinem Leben. Und ich weiß nicht, wie es bei dir so aussieht. Manchmal kann man schon froh sein, wenn noch was glimmt. Das ist der König, der das beantwortet mit seiner Gnade und mit seiner Sanftmut. Und damit kommen wir jetzt zum dritten und vielleicht noch zu einer Frage, was das auch so im praktischen Leben als Christin, als Christ bedeuten kann. Und das ist das Hosianna, das hier gerufen wird. Oder auch Hosanna. Man kann es auch hebräisch aussprechen, kann ich, aber beherrsche ich nicht. Möchte ich auch gar nicht versuchen. Das heißt natürlich auf hebräisch ein bisschen anders. Es ist ein alter hebräischer Ruf. Hosianna. Und so wurden die Pilger begrüßt. Das kann man in den Psalmen nachlesen, die als Pilger nach Jerusalem kamen und sich dem Tempel näherten, denen riefen die Priester entgegen, Hosianna. Und das Interessante ist, dass das ja total feierlich und begeistert klingt, ist es auch, aber ganz ursprünglich war es ein Ruf der Not. Ganz ursprünglich bedeutet es eigentlich, Herr, hilf, Herr, wende meine Not. Und auf eigenartige Weise wurde daraus dieser Ruf des Lobes und des Willkommens für diejenigen, die zum Tempel kamen. Und am Ende der Ruf, mit dem man den Messias, den Gesalbten, den Erlöser begrüßen wollte. Und es ist auch ein Adventsruf, weil ihr, wenn ihr das vergleicht, was hier steht, mit dem, was die Engel singen in Lukas 2, feststellen werdet, dass es fast das Gleiche ist. Hosianna in der Höhe. Lukas sagt dann auch, er schreibt ja für griechische Leser, Ehre sei Gott in der Höhe, auch in dieser Geschichte. Das verbindet diese beiden Begebenheiten. Und wenn die Hoffnung in meinem Leben wirklich wirksam werden soll, dann reicht es nicht aus, dass ich all das weiß, worüber wir jetzt gesprochen haben. Dann muss der Punkt kommen, wo ich mich an diesen Gott auch wende, wo ich anfange, mit Gott zu reden. Und das ist ja für viele Menschen heute ein ganz schwieriger Gedanke. Man ist vielleicht in der Kirche dabei, wenn Gebete gesprochen werden, aber dass man selber mit Gott redet, das ist ungewöhnlich geworden. Aber es ist der Schritt, mit dem man anfangen kann, diese Hoffnung wirksam werden zu lassen. Und das Interessante ist, dass dieser Ruf Hosianna vielleicht eine Einladung ist, zu sagen, was ist es bei mir? Auf welcher Seite bin ich gerade? Auf der Seite der Begeisterung oder auf der Seite der Not? Und beides gehört irgendwie zusammen. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, so ein Lobpreis, wo nur gelobt wird, alles happy, 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 Jesus, du bist Sieger, der kann ganz schnell hohl werden. Wenn wir ausblenden, wie die Lage ist, wenn wir vergessen, wie viel Not es gibt. Und umgekehrt, wenn man sich an Gott wendet und wenn man das schafft, das ist ja nicht einfach, tatsächlich in seiner Not sich an Gott zu wenden, dann liegt schon in dem Moment, kippt es schon in die Richtung, dass sich etwas verändert, dass die Stimmung sich wandelt und dass auch dann es gar nicht mehr weit ist bis zum Lob. Und deswegen sind diese Gegensätze, die wir manchmal sehen, gar nicht so große Gegensätze. Auch in der Art, wie Gott mit uns redet. Im Neuen Testament sind diese alten Worte für Ermunterung und Ermahnung, das ist das gleiche Wort. Wenn Gott mich ermutigt, wenn er mir das Wort seiner Gnade sagt, wenn ich das richtig auffasse, verändert das auch was in mir. Viel mehr, als wenn ich von vornherein nur belehrt oder ermahnt würde. So wirkt die Gnade Gottes, die mich zur Umkehr bringt, wie es ja auch im Neuen Testament heißt. Und umgekehrt haben das viele von euch auch schon erlebt vielleicht, dass wenn mal so ein richtiges Wort der Ermahnung kommt, wenn mich irgendwas wirklich trifft, es trotzdem nur dann funktionieren kann, wenn es auch sich für mich mit der Gnade Gottes verbindet und dass ich darin auch manchmal ganz besonders sogar erleben kann, dass Gott mich liebt und mich nicht laufen lässt mit dem, was ich mache. Ich habe in einem Buch gelesen, Gebet ist die Sprache der Hoffnung. Und das ist vielleicht so ein Wort, Hosianna, in das man ganz viel reinlegen kann. Ich weiß nicht, wie du betest, manche beten frei, manchen hilft es, wenn sie vorformulierte Gebete haben. Manchen hilft es vielleicht auch im Leben mal zu wechseln, wenn das eine irgendwie nicht mehr funktioniert, vielleicht mal das andere zu entdecken. Für Jesus hat beides eine sehr große Rolle in seinem Leben gespielt. Er hat frei gebetet und das finden wir im Neuen Testament. Er hat aber auch immer mit den Worten von Gebeten gebetet, die er schon in seiner damaligen Bibel vorfand. Und es lohnt sich auf diese Beziehung einzulassen und mit diesem Gott, mit Jesus zu reden, egal wie vertraut oder ungewöhnlich das auch klingen mag. Am Ende unserer Geschichte steht eine Frage. Als Jesus da in Jerusalem einreitet, da sagen die Leute in der Stadt, die das alle sehr ungewöhnlich finden, was sie da erleben, wer ist dieser Mann? Und mit der Frage mache ich auch Schluss, weil das die Frage der Fragen ist. Wer ist dieser Mann? Die Leute damals haben es nur zum Teil verstanden. Da kommt die Antwort, ja, das ist der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Auch nochmal eine Brücke zur Adventszeit, weil das so endet, die Adventsgeschichte im Matthäusevangelium, dass es nach Nazareth geht. Sie haben nicht verstanden, viele haben nicht verstanden, wer Jesus wirklich war. Die Jünger auch nicht so ganz. Im Johannesevangelium heißt es, dass die Jünger es auch nicht kapiert haben, erst nachher die ganzen Zusammenhänge verstanden haben. Aber einige werden es auch verstanden haben. Die beiden Blinden, die sehend geworden waren, Menschen wie Matthäus, der dieses Evangelium geschrieben hat, für den die Begegnung mit Jesus eine vollkommene Veränderung in seinem Leben mit sich gebracht hatte, vom Kollaborateur, von dem, der mit der Macht zusammengearbeitet hatte, zu einem, der solche Sätze aufgeschrieben hat über das, was Macht und was wirkliches Königtum von Jesus bedeutet. Und darauf möchte ich mich auch immer wieder neu einlassen. Ich verstehe auch nicht alles, vielleicht geht es euch auch so. Es sind sicher immer Leute, die zuhören hier oder auch im Internet, die sagen, das ist mir alles komplett obskur, diese Gedanken, auf die kann ich mich erstmal gar nicht einlassen. Vielleicht gibt es eine Brücke, vielleicht fange ich mal an, tatsächlich mit dem, was mich gerade beschäftigt, das Gespräch mit Gott zu wagen, auf welche Weise auch immer. Das kann man auch hier gleich noch tun. Hier sind weiter Leute, die auch gerne mit zusammenbeten mit denjenigen, die das möchten. Du kannst es für dich alleine zu Hause machen. Das Team kann jetzt nach vorne kommen und wir laden hier einfach jeden Sonntag dazu ein, sich nochmal neu einzulassen auf diesen Gedanken, einen Anfang zu machen in diesem Reden mit Gott, der sowohl weiß, was gerade bei uns Not ist, als auch das, was er für uns hat und was er positiv verändern möchte in unserem Leben. Und damit gehen wir jetzt nochmal in den Lobpreis mit unserem wunderbaren Team, die noch ein Lied für uns haben. Danke euch. Musik.